Oder vielleicht Korkenhardt, wer weiß es schon. Bonaparte haben wir hier gerade gehört mit neuer Musik auf 100,6 Flux FM. Das Magazin Katapult will Sozialwissenschaft populär aufbereiten und komplizierte Zusammenhänge in Politik und Wirtschaft transparent machen, verständlich machen. Artikel, Karten, Grafiken soll man ohne Vorwissen verstehen können. Das ist auch eine der Stärken des Hefts. Kann man in der neuen Ausgabe auch schon wieder mitbekommen, wenn man sich die Artikel durchliest. Ausgabe 14 ist es, glaube ich, die jetzt draußen ist. Und erneut hat er den langen, beschwerlichen Weg aus Greifswald auf sich genommen und ist zu uns ins Studio gebraust. Benjamin Friedrich Sterf, Chefredakteur von Katapult. Ich sage herzlich willkommen.
Hallo.
Ist es wahr, was ich gesagt habe? Bist du wirklich von Greifswald hier runter gebraust oder warst du schon übers Wochenende hier in Berlin?
Ich komme immer nur extra für euch hierher.
Auf dem Moped.
Immer auf dem Moped, das ist normal.
Herrlich. Ausgabe Nummer 14 von Katapult und dein dritter Besuch bei uns im Studio, Benjamin. Ist es schon noch so, wenn du in einen Buchladen gehst, ich weiß nicht, ich hätte gerade gesagt in eine Bahnhofsbuchhandlung, aber wenn du mit dem Moped kommst, dann gehst du an der Bahnhofsbuchhandlung wahrscheinlich vorbei. Aber wenn du es irgendwo siehst, euer Heft, ist es dann schon noch so, dass man dann glücklich gluckst oder ist es dann eher so, ach, da steht's wieder,
oh. Ich kontrolliere immer, wo es steht. Das ist ja das Wichtigste überhaupt, wo es im Laden steht. Ja. Und wir beobachten sogar längere Zeit Leute im Laden und gucken, wo die hin, also welche Seiten die zuerst aufblättern.
Wirklich?
Und entscheiden danach dann, wie wir die Seiten aufbauen müssen.
Ach,
wir machen da richtig Analysen.
Ach, nicht wirklich.
Ab und zu nicht immer, aber wenn wir Zeit haben, das macht natürlich unfassbar Spaß.
Das heißt,
Leute zu beobachten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr stellt euch dann mit so einer Zeit hin, macht dann so ein Loch in die Zeit und guckt dann so durch, so spionartig.
Ganz genau so.
Herrlich. Wunderbar. Okay, aber ich glaube, auf Ausgabe Nummer 14 kannst du wieder stolz sein. Lass uns auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir gehen gleich mal durch die Top-Themen. Und ich gehe gleich mal hier in das erste Thema, was auch den Weg auf die Titelseite gefunden hat. Utrecht investiert 28 Mal mehr in Radwege als Berlin. Das ist also verbunden mit einer Studie mit Übersichten ein großes Thema, was ihr aufgemacht habt. Ein Thema, das da heißt vom Fahrradalbtraum zur autofreien Innenstadt. Und es geht natürlich um Radverkehr. Wo in der Welt wird wie viel investiert? Und da schneidet Deutschland nicht so richtig gut ab.
Deutschland insgesamt schneidet nicht so gut ab und Berlin auch nicht, obwohl man das denken könnte, dass da einiges gemacht wurde. Es ist ja vor einem Jahr ein Gesetz erlassen worden, dass sich mehr dass deutlich mehr Geld in die Straßen, in die Radfahrstraßen investiert werden soll. Das ist bisher aber noch nicht umgesetzt worden und das Ergebnis ist, dass in Berlin nur 4,70 Euro pro Einwohner in die Radwege investiert wird und in Utrecht eben 132 Euro. Mhm. Das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Auch andere Länder westlich und nördlich von Deutschland geben deutlich mehr Geld aus für ihre Radwege.
Was machen die denn jetzt anders genau? Wofür geben die Gelder denn aus?
Der große Unterschied ist, dass man in Deutschland lange dachte, man könnte mit Markierungen einen Vorteil erzielen, dass man einfach die bestehenden Straßen nimmt, dort einen Radweg raufmarkiert und dann beides nebeneinander laufen lassen kann. Das ist aber nicht so. Man muss da deutlich mehr Geld in die Hand nehmen und die Straßenstruktur komplett umbauen, die Radwege am besten einzeln oder getrennt von der Autostraße bauen. Erst dann richtet sich so ein, verschwindet sozusagen die Angst der Radfahrer und sie können wirklich auf die Straße ohne Angst und dann erhöht sich auch der Anteil der Radfahrer.
Und diese Angst, dieser Angstfaktor, das ist auch ein wesentlicher Faktor, den ihr in eurem Artikel hier nochmal beleuchtet. Auch was, das war bei mir auch so ein kleiner Aha-Effekt, dass ich dachte, naja, man greift ja dieses Thema immer aus ökologischer Sicht auf, dass man sagt, nur, wir müssen den Radverkehr bei uns erhöhen, weniger Autos auf die Straßen, mehr Radfahrer. Aber dass es eben bei vielen Leuten in der Bevölkerung so ein Sicherheitsbedürfnis gibt und das eben der ausschlaggebende Punkt ist, warum man zum Beispiel nicht Fahrrad fährt, das war mir auch gar nicht so bewusst.
Genau, also man hat da mehrere Umfragen durchgeführt und die Angst hat sich als Kernelement rausgestellt. Wenn Angst vorherrscht, auf die Straße zu gehen und dort Rad zu fahren, dann gehen die Leute eben nicht drauf. Und in einer Umfrage geben über 50% der Verkehrsteilnehmer an, dass sie mehr Rad fahren würden, wenn sie keine Angst hätten.
Das fand ich auch sehr interessant. Und tatsächlich, das schreibt ihr auch nochmal in dem Artikel, ist Radfahren in deutschen Großstädten vergleichsweise gefährlich. Du hast es eben auch gerade schon erklärt, warum. Gut, das ist also ein großer Artikel, der Leitartikel quasi hier. Und ihr habt da auch nochmal zum Beispiel die Vereinigten Staaten mit unter die Lupe genommen, die ja, würde man jetzt denken, eigentlich eher ein Entwicklungsland sind in Sachen Fahrradwegenetz oder Radwegenetzausbau, aber es gibt da eben auch Städte wie Portland zum Beispiel oder Washington, die da beispielgebend sind für eine neue Entwicklung, ne?
Genau, oder Minnesota. Diese drei Städte, die werden selbst in den Staaten schon als Beispielstädte rausgenommen. Dort hat sich eben einiges getan. Das ist noch weit weg von Utrecht und auch noch ein ganzes Stück weg von deutschen Verhältnissen. Aber diese Kultur, die wir von den Amerikanern kennen, dass eben das Auto alles ist und das Rad so ziemlich nichts, das ist in diesen Städten eben auch schon aufgebrochen und dort werden verstärkt Radwege gebaut.
Mhm. Gut, das also ein großer Artikel. Dann natürlich wesentlicher Bestandteil in eurem Heft auch immer wieder Studien, die ihr aufbereitet mit Grafiken. Eine Studie zum Beispiel, Schlafmangel schadet der Demokratie, liest man da. Und man denkt sich, oh krass, wie denn das?
Ja, also das klingt erstmal banal, ne? Wenn man müde ist, hat man keinen Bock, sich gesellschaftlich zu betätigen. Mhm. Es gibt aber natürlich ganz tolle Studien, die zeigen, es in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich viel geschlafen wird. Zum Beispiel wird an der Ostküste in den USA deutlich weniger geschlafen als an der Westküste. Und das hat eben Forscher dazu kommen lassen, zu gucken, ob das irgendwie Auswirkungen haben könnte und die auch kausal sein könnten. In dem Fall ist genau das passiert. In Staaten und in Regionen, in denen die Leute weniger schlafen, aus beruflichen Gründen oder aus kulturellen Gründen, dort gibt es deutlich weniger Beteiligung an demokratischen Verfahren. Mhm. Das hat diese Studie festgestellt und die Unterschiede zwischen den Staaten, die sind eben auch enorm. Denn in Niederlanden wird deutlich mehr geschlafen als in Singapur beispielsweise. Das sind über 41 Minuten pro Tag, die weniger geschlafen werden zwischen diesen beiden Ländern. Mhm. Und das hört sich erstmal nicht so viel an pro Tag und auf die ganze Woche gerechnet, zusammengerechnet, ist das aber enorm, was da an Schlafmangel entsteht. Mhm.
Interessant fand ich da auch übrigens, dass die Niederlande, du hast ja gerade schon gesagt, eher, ihr habt das an so einer 8-Stunden-Schlafgrenze bemessen alles, die Niederlande eher 5 Minuten länger als 8 Stunden schlafen. Mhm. Singapur also 36 Minuten weniger als 8 Stunden und man würde jetzt denken, okay, also in den Niederlanden, dann wird ja Deutschland auch irgendwo oben in dem Plusbereich zu finden sein. Frankreich ist da zum Beispiel auch oder Belgien, aber nee, Deutschland ist eher so Richtung Singapur, 18 Minuten weniger.
Minus 18, ja, orientiert sich an den Negativbeispielen.
Genau, ja, aber das fand ich auch nochmal ganz interessant, die Deutschen, was machen die denn in diesen 18 Minuten minus 8 Stunden.
Mit dem Rad zur Arbeit fahren.
Mit dem Rad zur Arbeit fahren, genau. Und fast stürzen, fast Zusammenstöße verursacht bekommen. Gut, also das nochmal auch schön grafisch aufgearbeitet wieder. Über die nächsten Themen sprechen wir nach der nächsten Musik. Denn die soll es auch noch geben. Wir hätten hier im Angebot Blondie. Das ist okay, das ist in deinem Sinne.
Ja.
Okay, das klingt total überzeugend. Und schon wieder vorbei. Schnell, die Dame. Schnell, schnell, schnell. Blondie mit Denise aus dem Plastic Letters Album. Bei uns zu Gast ist Benjamin Friedrich, Chefredakteur vom Katapult Magazin. Die Ausgabe Nummer 14 ist draußen. Benjamin selbst ist schon zum 3. Mal hier. Und es ist wieder ein tolles Heft geworden mit Themen, die wirklich breit gefächert sind. Benjamin, aber nochmal ganz schnell für diejenigen, die jetzt mit Katapult Magazin noch nicht so viel anfangen können. Ihr seid ein Team von wie vielen Leuten, sitzt wo und was ganz genau macht ihr nochmal mit Magazin? Was verfolgt ihr?
Wir sind zurzeit
mit Katapult, Entschuldigung.
Wir sind 11 Redakteure und Grafiker. Und das Besondere an diesem Team ist, dass wir nur Grafiken und Karten nutzen. Wir nutzen keine Bilder und darüber haben wir eben auch den Ruf bekommen, die besten Grafiken und Karten zu machen. Kein anderes Magazin und keine andere Zeitung kann das so gut wie wir. Und wir sitzen in Greifswald. Mhm. Das hat einen großen Vorteil. Keine Stadt ist so schön wie Greifswald und keine Stadt ist so ruhig und in keiner Stadt gibt es so kurze Berufswege wie in Greifswald. Das hat ganz, ganz viele Vorteile.
Habt ihr alle dort studiert oder kommt ihr ursprünglich aus Greifswald?
Die das mal gegründet haben, haben das studiert, der Rest ist dazugezogen.
Okay, alles klar. Ja, es ist eine schöne Stadt, da kann man sich schon mal aufhalten.
Ganz genau.
Ich weiß nicht, ob man da hochziehen würde. Es ist
die Leute machen das für Katapult.
Ja,
für Katapult. Es gibt Leute, die haben im Lebenslauf stehen, Amsterdam, London, Greifswald.
Super. Das ordnet sich ja dann ganz, ganz gut anscheinend ein. Könnt ihr auch mal in der Grafik noch mal kurz farblich unterlegen. Aber lass uns mal bei den Themen schnell weitermachen. Wir hatten gerade schon gesagt, ihr habt also als Top-Thema die Investitionen in Fahrradwege weltweit, in Fahrradwegenetze. Deutschland dabei nicht so ganz gut weggekommen. Dann haben wir gerade schon eine eurer Studien nochmal beleuchtet, nämlich dass Schlafmangel die Demokratie gefährdet. Und wir haben jetzt auch noch einen großen Artikel, auch natürlich wieder schön mit einer Karte unterlegt, zum bedingungslosen Grundeinkommen. Auch ein Thema, was hier in Berlin wieder viel verhandelt wurde in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und überhaupt immer ein gutes Thema ist. Und hier in dieser Karte, in dieser Grafik kann man auch nochmal sehen, dass es eigentlich überall auf der Welt ein Thema ist.
Ganz genau. Erstmal wird das von relativ vielen Menschen befürwortet. Das fand ich am überraschendsten. In europäischen Ländern ist das so um die 70% gibt es da Befürwortung für bedingungsloses Grundeinkommen. Und das Problem daran ist, dass keiner so genau weiß, welche Auswirkungen das hat. Und das haben wir hier überprüft in dieser Zusammenstellung aller Experimente, die bisher durchgeführt wurden. Und wir sind zu dem traurigen Ergebnis gekommen, dass keins der Experimente so richtig vollständig durchgeführt wurde. Aber alle zusammengerechnet geben so einen groben Überblick. Und man sieht eben, es steigert das Wohlbefinden derer, die teilgenommen haben. Es steigert die Gesundheit und die Bildung. Und es führt nicht, so wie oft von Gegnern angeführt, zu einer Verringerung der Arbeitsmoral. Mhm. Das sind aber ziemlich vage Aussagen, weil sie immer an Experimenten sich orientiert, die manchmal auch wieder abgebrochen wurden, weil die Regierung gewechselt hat, das Projekt der Vorgängerregierung nicht mochte und dann wieder abgebrochen hat.
Also das sind ja so Gründe, die du nennst, weswegen das Ganze nicht vollkommen war. Ich hätte jetzt gerade fragen wollen, was heißt denn nicht vollkommen?
Genau, entweder war das Projekt von Anfang an so ausgelegt, dass es nicht wirklich bedingungslos ist. Es gibt manchmal so Projekte, das wird dann gekoppelt an Blutspenden oder daran, dass die Kinder sich impfen lassen. Das ist nicht bedingungslos. Oder es wurde wieder abgebrochen von Nachfolgeregierungen, die grundsätzlich dagegen waren und das Experiment sozusagen gar nicht auswerten wollten.
Was gibt's denn für Beispiele? Also ihr habt jetzt verschiedene Gegenden aufgeführt. Alaska zum Beispiel war auch Brasilien, dann Kenia zum Beispiel. Da gibt's aber wirklich auch ganz große Unterschiede zwischen der Art und Weise dieses Grundeinkommens. Also in Alaska zum Beispiel ist es eher ein Taschengeld, glaube ich, ne?
Genau, das wird immer zu Weihnachten ausgezahlt, je nachdem wie viel da ist. Und das wurde mal eingeführt, als man eben ganz viel Öl gefunden hat. Da dachte man, okay, das muss irgendwie der Bevölkerung zugegeben werden. Jetzt so viel Geld, was sollen wir damit machen? Das gibt's da. In Deutschland gibt's eine private Initiative, die 1000 Euro pro Monat, glaube ich, auszahlt, in Berlin sogar. Das ist jetzt aber, glaube ich, gerade auch erst angelaufen oder auf jeden Fall noch nicht.
Gibt schon eine Weile. Gibt schon ein paar Jahre und läuft eigentlich auch relativ erfolgreich.
Für uns nicht ganz so interessant gewesen, weil die Fallzahl so sehr gering war. Das sind, glaube ich, so ein paar hundert Leute.
Genau, 300. es sind immer wenige, die ausgesucht werden.
Da konnten wir wissenschaftlich nicht ganz so viel draus ziehen wie aus den anderen.
Aber Brasilien zum Beispiel wäre jetzt zum Beispiel so ein Land, wo du gesagt hast, es ist immer wieder an Bedingungen geknüpft. In Brasilien zum Beispiel habe ich gelesen, Mütter müssen ihre Kinder impfen lassen und regelmäßig zur Schule schicken. Ist ja jetzt aber auch kein so wirklich dummer Nebeneffekt.
Genau, man kann das mit positiven Sachen verbinden, aber wenn man sowas macht, dann hat man eben keinen Ergebnis auf diese Frage, was bedingungsloses Grundeinkommen bringen würde, wenn man es einfach der gesamten Bevölkerung geben würde.
Genau.
In dem Fall ist das sinnvoll, das ist gar keine Frage, das wollten wir auch nicht damit bestreiten, aber die Frage kann nicht mehr zu 100% geklärt werden. Okay. Das war die Kritik daran.
Gut, und in eurem Fazit, das ich nicht gelesen habe, gibt es denn ein Land oder eine Gegend in der Welt, wo ihr sagt, hier läuft es eigentlich ganz gut oder hier geht es in eine Richtung so, wie es sein sollte?
Es gibt einige sehr interessante Projekte. In Kenia ist wahrscheinlich das größte. Allerdings sind wir eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass keins vollständig über eine gewisse Zeit hinaus, über mehr als 2-3 Jahre erfolgreich gelaufen ist und deshalb die Aussagen sehr, sehr schwammig bleiben müssen.
Alles klar, gut. So, Benjamin, jetzt haben wir natürlich noch die Auswahl. Ich meine, wir könnten jetzt kurz nochmal durchgehen, was es alles noch für Themen gibt. Du könntest die Überschriften nochmal lesen, ich weiß es nicht, um die Leser neugierig zu machen. Wir könnten jetzt aber auch nochmal ganz schnell über eine sehr spannende Geschichte sprechen, die ihr hier auf Seite 84 nochmal aufgeführt habt. Internationale Strafverfolgung, Nürnberger Prozesse für IS-Kämpfer.
Gerne.
Wollen wir? Dann erzähl mal. Also hier ist es im Grunde genommen so, dass ihr sagt, der Islamische Staat ist besiegt, die irakische Justiz ist mit der Aufarbeitung der IS-Verbrechen allerdings überfordert. Aber, sagt ihr, es gibt Möglichkeiten, IS-Kämpfer vor internationalen Gerichten zu verurteilen. Ihr habt da also 3 Möglichkeiten aufgeführt.
Genau, es gibt große Probleme. Es sind sehr, sehr viele Kämpfer, die jetzt dort sind und niemand weiß, wie man mit denen umgehen soll. Und man kann das einerseits über den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag machen, da gibt es deutlich Probleme, das wird nicht anerkannt von den Ländern, in denen sich die Kämpfer heute befinden. Dann kann man ein UN-Kriegsverbrechertribunal gründen, dort müsste China oder müssten die 5 Großen zustimmen, China und Russland sind dagegen. Und man kann hybride Gerichtshöfe einberufen. Die Chance ist zurzeit am höchsten, das ist eine Kooperation zwischen nationalen Gerichten in Syrien und Irak mit der Zuhilfe von westlichen oder internationalen Experten, Richtern, Klägern. Das ist sozusagen eine Zusammenarbeit, das kann auch binational zwischen zwei Staaten passieren, eine Zusammenarbeit zwischen mehreren Staaten. Dazu muss sozusagen nicht die UN mit voller Stimme oder mit Einheit zustimmen. Mhm. Das ist die dritte Variante, die zurzeit am wahrscheinlichsten empfunden wird. Mhm.
Dazu gibt es auch nochmal eine Grafik, die genau was besagt?
Dass zum Beispiel die meisten IS-Kämpfer, die sich dort heute befinden, aus Russland kommen, danach aus Tunesien und Deutschland erst an 11. Stelle mit 960 geschätzten Kämpfern, die sich dort befinden und auf ihre Verurteilung warten. Mhm. Ein großes Problem ist auch, dass es im Irak auch die Todesstrafe gibt und dass diese Kämpfer, die eine deutsche Staatsangehörigkeit immer noch haben, dort zu Tode verurteilt werden könnten und es eigentlich nicht möglich ist, die nicht zurückzunehmen. Mhm. Deutschland verweigert sich aber zurzeit trotzdem, weil ja eigentlich unser Anspruch ist, niemanden in den Tod laufen zu lassen, egal welche Tat er vorher begangen hat.
Ganz spannende Geschichte auf alle Fälle und auch sehr, sehr verständlich geschrieben, wie ich fand, sehr interessant geschrieben, auf Seite 84 also. Und derer Themen gibt es noch viele im neuen Heft Katapult, dem Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaft. Dankeschön, dass du hier warst, Benjamin.
Sehr gerne.
Wir sehen uns zur Ausgabe Nummer 15, die dann in 3 Monaten wahrscheinlich
wieder. Ich bin in 3 Monaten wieder hier.
In 3 Monaten wieder da, genau, mit dem Moped, wieder von Greifswald nach Berlin. Und haben wir jetzt eigentlich noch Magazine zum Verlosen?
Immer.
Immer?
Ja,
gut. Natürlich. Dann, also würde ich sagen, machen wir das per E-Mail. Wenn ihr ein Katapult-Magazin haben wollt, euch die 5,80 Euro, die ja immer noch wirklich ein sehr, sehr günstiger Preis sind, euch sparen wollt, dann schreibt uns eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Katapult. win@fluxfm.de. Ich sage Dankeschön. Benjamin Friedrich, Chefredakteur von Katapult.
Tschüss.
Tschüss.